Herzlich willkommen bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Hier beleuchten wir die facettenreiche Welt des Lichts. Erlebt mit uns, wie Licht unser Leben beeinflusst. Von der Magie des Tageslichts über die Kunst der künstlichen Beleuchtung bis hin zu den Herausforderungen der Lichtverschmutzung. Lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen und das ganze Spektrum des Lichts entdecken. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende, bei Licht hören. Ich freue mich, dass Caroline und ich heute wieder etwas über Tageslicht lernen, um es dann mit euch nachher zu teilen. Hallo Caroline.
Hallo Johanna, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle täglich und ganz persönlich betrifft. Tageslicht in sozialen Einrichtungen. Ob wir unsere Kinder in den Kindergarten bringen oder in die Schule, selbst zum Arzt gehen oder Angehörige in Pflegeheimen besuchen. Überall verbringen wir oder unsere Liebsten viele Stunden in Gebäuden. Und die Qualität des Lichtes dort hat direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Entwicklung und wie gesund wir leben und bleiben. Zu Gast haben wir heute Dr. Miriam Münch von der Universität Basel. Sie ist Expertin für Chronobiologie und forscht seit Jahren international dazu, wie Licht auf verschiedene Altersgruppen wirkt, von Kindern bis zu älteren Menschen. Sie untersucht aber auch andere vulnerable Gruppen, wie Menschen mit Depressionen oder Demenz. Liebe Miriam, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna, freut mich auch. Hallo Caroline.
Miriam, was hat dich ursprünglich dazu gebracht, dich speziell mit dem Einfluss von Licht auf unsere Gesundheit zu beschäftigen? War da ein Schlüsselerlebnis oder sowas?
Ja, da gab es tatsächlich etwas. Also zu Beginn meiner Zeit als Doktorandin war es die faszinierende Entdeckung eines zusätzlichen lichtempfindlichen Photorezeptors in den retinalen Ganglienzellen der Netzhaut von Säugetieren. Dieser Photorezeptor ist sehr alt, ist über 500 Millionen Jahre und die maximale Empfindlichkeit dieses neuen Photorezeptors ist eben am größten im kurzwelligen Bereich des sichtbaren Lichts, also dem sogenannten blauen Bereich. Und es ist aber auch so, dass die ganze Empfindlichkeitskurve mit ganz vielen Farben überlappt. Dies hatte dann zur Folge, dass viele Forschungsgruppen mit Beleuchtungen zu experimentieren begannen, die aufgrund ihrer Lichtfarbe unterschiedliche physiologische und psychologische Reaktionen bei Mensch und Tier ausgelöst oder hervorrufen konnten. In der Zwischenzeit hat sich anhand von vielen Experimenten gezeigt, dass die ganze Geschichte viel komplizierter ist und wir viele Wirkungsmechanismen noch nicht genügend verstehen.
Unser Auge hat diese speziellen retinalen Ganglienzellen, die unabhängig vom Sehvorgang funktionieren. Die wurden erst ca. 2001 entdeckt und sie enthalten das Pigment Melanopsin. Sie sind unser Hauptschalter für die innere Uhr und leiten Informationen über das Licht direkt weiter, um so unseren zirkadianen Rhythmus zu steuern. Du arbeitest viel im Bereich biologisch wirksame Beleuchtung. Kannst du uns kurz erklären, was das bedeutet und was deine Arbeit dort ausmacht?
Tageslicht und der Hell-Dunkel-Zyklus, also eigentlich nicht nur das Licht, sondern eben auch die Dunkelheit, das waren während der Evolution die treibende Kraft und dies hat eben zur Entwicklung der inneren Uhren geführt. Und in den letzten 150 Jahren hat sich aber das menschliche Verhalten bezüglich Arbeits- und Lebensbedingungen in Bezug auf Tageslicht stark verändert. Das heißt, wir sind in Innenräumen mit meistens weniger hellen Beleuchtung und andererseits sind die Abende und die Nächte zu hell. Das heißt, wir haben möglicherweise zu viel elektrische Beleuchtung. In unserer Arbeit erforschen wir generell, welches die Effekte von Licht inklusive Tageslicht via die Augen auf den Körper und die Psyche sind. Ich sage die Effekte via die Augen, weil es natürlich auch noch die Wirkung der UV-Strahlen des Sonnenlichts auf die Haut zur Temperaturwahrnehmung und die Vitamin-D-Produktion gibt, welches nicht zu unseren Kernkompetenzen gehört. Wir führen nicht nur kontrollierte Studien im Labor durch, sondern wir machen auch Experimente unter tatsächlichen sogenannten Real-Life-Bedingungen, zum Beispiel eben in Pflegeheimen oder zu Hause bei älteren Menschen. Diese Experimente unter tatsächlichen Bedingungen sind aus meiner Sicht sehr wichtig, weil wir feststellen, dass sich häufig erst dort Probleme ergeben, die es zu lösen gibt und die unter kontrollierten Laborbedingungen nicht ins Gewicht fallen. Ein einfaches Beispiel hierfür ist, wenn Tageslicht zu hell ist, Das führt dann dazu, dass normalerweise die Jalousien runtergelassen werden und die elektrische Beleuchtung angemacht wird, was natürlich nicht unbedingt Sinn der Sache ist. Auch ist es uns wichtig, auf der Verhaltensebene zu schauen, wie verschiedene Personengruppen mit Tageslicht umgehen. Und es gibt natürlich ganz viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, beispielsweise kulturelle, sozioökonomische, geografische, interindividuelle Faktoren, die damit hineinspielen und Gegebenheiten, die da wichtig sind. Das Ziel unserer Forschung ist, Licht- und Dunkelbedingungen innerhalb des 24-Stunden-Tages für verschiedene Personengruppen zu optimieren und damit verschiedene Funktionen, physiologische und psychologische, langfristig zu verbessern. Zum Beispiel der Schlaf-Wach-Zyklus, die Stimmung, die Leistungsfähigkeit, die körperliche Gesundheit. Aus meiner Sicht sind das drei Ebenen, die hier wichtig sind. Einerseits auf der Verhaltensebene, was kann ich tun, um das zu ändern oder zu verbessern? Zweitens der Einfluss der gebauten Umgebung, das heißt, wie sollte die Umgebung aussehen und wie kann diese verbessert werden, um die Tageslichtverfügbarkeit in Bezug auf Architektur von Räumen, Gebäuden und Städten zu verbessern. Drittens natürlich auf einer politischen Ebene, welche gesetzliche Bedingungen und Vorschriften kreiert in Bezug auf die Arbeit in Institutionen, damit die Tageslichtverfügbarkeit in Bezug auf die Gesundheit größere Bedeutung behält.
Wir sind ja alle viele, viele Stunden täglich innerhalb von Gebäuden. Und wir schauen uns ja heute insbesondere so Einrichtungen wie Schulen, Unis, Kindergärten, Krankenhäuser, Pflegeheime an. Und warum ist denn Tageslicht dort besonders wichtig? Also was passiert denn in unserem Körper, wenn wir dort besonders wenig natürliches Licht abbekommen?
Tageslicht ist generell wichtig für die Synchronisation unserer inneren biologischen Uhren mit dem äußeren 24-Stunden-Tag, weil eben die inneren Uhren nicht genau 24 Stunden getaktet sind, sondern bei den meisten Menschen im Schnitt etwas langsamer laufen. Normalerweise merken wir von diesen Prozessen nichts.
Unsere inneren biologischen Abläufe funktionieren von ganz alleine. Weil sie aber nicht in einem genauen 24-Stunden-Rhythmus laufen, dient Tageslicht als stärkster Taktgeber, um unsere Körper täglich mit der Außenwelt zu synchronisieren.
Erst wenn eben das Zusammenspiel nicht mehr richtig funktioniert, wie zum Beispiel bei Jetlag oder wenn wir mehrere Zeitzonen überfliegen oder bei Schichtarbeit, wenn dieses fein abgestimmte Gefüge unserer biologischen Uhren, der körperlichen und psychischen Funktionen aus dem Takt gerät. Dann nehmen wir Symptome wie Schlafprobleme, größere Müdigkeit tagsüber, Verdauungsstörungen, Konzentrationsschwächen, Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen wahr. Man kann sich eben dann gut vorstellen, wenn diese Prozesse durcheinander geraten, dass das regelrechte Funktionieren gestört ist. Beispielsweise die Verdauung, die Abwehr von Infekten, die Entwicklung, das Wachstum. Bei den genannten Institutionen ist es eben so, dass generell die Personen, die sich in Schulen oder in Pflegeheimen oder in Altersheimen befinden, dass die Personen nicht frei wählen können, wann und wie lange sie sich am Tageslicht aufhalten oder nicht. Das heißt, bei Personengruppen in diesen Einrichtungen spricht man von vulnerablen Personen. Vulnerabel, weil zum Beispiel bei Kindern und Heranwachsenden, die sind im Wachstum, deren Hirnentwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Bei Kranken sind es Entzündungen, Schmerzen und eigene Körperreaktionen, die das normale Funktionieren aller Prozesse stören. Und bei einem Patienten mit Demenz beispielsweise ist es die teilweise oder vollständige Regulation durch das Absterben von Nervenzellen, die dann eben weitere, zum Beispiel den Schlaf-Wach-Zyklus stört und andere Funktionen, die verloren gehen. Dass bei diesen vulnerablen Personengruppen das feine Gefüge der inneren biologischen Uhren sowohl untereinander als auch mit der Außenwelt gestört sein kann. Allein durch das Vorhandensein einer Krankheit oder eben einer anderen Störung. Durch zu wenig Tageslicht oder zu viel Licht in der Nacht wird die unter Umständen bereits vorhandene und reduzierte Synchronisation der inneren und äußeren Zeit zusätzlich geschwächt. Die Taktgeberfunktion von Licht auf die inneren biologischen Uhren wird reduziert. Dadurch wird auch die zeitliche Abfolge von Melatoninausschüttung gestört oder die zirkadiane Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Es kommt so zur falschen Zeit zu einem zu hohen oder zu einem zu niedrigen Cortisolspiegel im Blut, was sich dann wiederum negativ auf den Schlaf und den Stoffwechsel auswirken kann.
Die innere Uhr reguliert auch zwei Schlüsselhormone, Melatonin, das Schlafhormon, und Cortisol, das Wach- oder Stresshormon. Helles, bläuliches Licht am Tag unterdrückt Melatonin und fördert Cortisol. Dieses Wechselspiel ist der stärkste Impulsgeber für Wachheit und Konzentration.
Also zusammengefasst, zu wenig Tageslicht verstärkt also die möglicherweise bereits geschwächte Abstimmung der inneren Uhren mit dem äußeren 24-Stunden-Tag. Die äußeren Taktgeber, von denen das Licht der wichtigste ist, spielen deshalb gerade bei diesen vulnerablen Gruppen eine wichtige Rolle, sozusagen im Sinne einer Gegenregulation.
Woran liegt es deiner Meinung nach, dass es diese Diskrepanz zwischen dem äußeren durch Tageslicht 24-Stunden-Rhythmus gibt und dieser nicht ganz 24-Stunden inneren Uhr, die du beschrieben hast? Das klingt doch wie eine Fehlkonstruktion.
Das ist eine gute Frage und ich weiß, dass wir sie auch nicht letztendlich beantworten können in der Community. Also es ist so, dass die innere Uhr, die braucht kein Licht, um zu laufen. Die läuft sowieso. Die innere biologische Uhr im Hypothalamus, die Uhren in jeder Zelle, die laufen auf ihrem eigenen Rhythmus und er ist eben nicht genau 24 Stunden lang, sondern bei den meisten Menschen so ein bisschen länger, im Schnitt 24,2, aber eben auch kürzer und das hängt mit verschiedenen Faktoren im Durchschnitt zusammen. Wir denken, dass es eine Plastizität ist. Wir können uns ja auch anpassen. Das heißt, wir besitzen die Möglichkeit, dass die innere Uhr sich einen kürzeren oder längeren Tag anpassen kann, sprich die Jahreszeiten, sprich eben das Überqueren von Zeitzonen, sprich das Wetter, was ja auch unterschiedliche Lichtverhältnisse mit sich bringt und so weiter. Also innere Uhr hat eine andere Zeit als die äußere solare Zeit und das muss angepasst werden, synchronisiert. Das ist mal das eine. Und dann muss natürlich jede Zelle muss auch in Übereinstimmung mit ihren Funktionen gegenüber anderen Zellen im Körper synchronisiert werden. Also es gibt so einen aktiven Prozess, der jeden Tag aufs Neue stattfindet und der eben sehr leicht aus dem Takt gerät. Gerade bei diesen vulnerablen Gruppen.
Ich würde da gerne nochmal Richtung unseren Kindern eigentlich schauen. Wenn ein Kind 6 bis 8 Stunden in Einrichtungen verbringt, also Schulen oder Kinderbetreuung, Kindergärten und das täglich, was hat das für Auswirkungen auf Konzentration, Lernen oder auch die kognitive Entwicklung beispielsweise, wenn in den Räumen ausreichendes Tageslicht ist oder im negativen Fall, wenn es eben nicht so ist?
Also es gibt einige Studien, die zeigen mit unterschiedlichen, wie sie gemacht wurden, also Designs, aber es gibt Studien, die zeigen, dass ausreichend Beleuchtung oder eben ausreichend Tageslicht eine messbar sich die Konzentration verbessert, die Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann und sich das auch positiv auf die Stimmung auswirkt. Was man eben auch besonders gut sieht, wenn zum Beispiel eben Tageslicht fehlt, also wenn man den ganzen Tag im Dunkeln ist oder die Beleuchtung ungenügend ist, dann stellen wir nämlich eine verminderte Aufmerksamkeit fest, eine höhere Müdigkeit und Fehleranfälligkeit, auch bei Kindern. Außerdem kann eine ungenügende Beleuchtung tagsüber insgesamt die Leistung vermindern, was natürlich in Schulen bedeutet, schlechtere Noten zu haben. Bei Jugendlichen kommt dann hinzu, dass viele Heranwachsende im Schnitt eben eher späte Chronotypen sind. Chronotyp, das ist eine subjektive Präferenz für die eigenen Schlaf-Wach-Zeiten. Es gibt genetische Anteile und wir wissen auch, dass sich im Verlauf des Lebens ändert. Teenager sind im Schnitt eher späte Chronotypen. Sie tendieren dazu, später ins Bett zu gehen und später aufzustehen. Das heißt, ein früher Schulbeginn zwischen 7 und 8 Uhr ist dann eben sozusagen noch in deren biologischen Nacht. So ist eben auch aus Studien bekannt, dass sich zum Beispiel bei Jugendlichen der sogenannte Social Jetlag, also der Unterschied der Bett- und Aufstehzeiten während der Wochen und an Wochenenden, negativ auf bestimmte Hirnfunktionen auswirkt, welche eben mit kognitiven Leistungen in Verbindung steht, zum Beispiel Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Das hat natürlich auch mit der Schlafdauer zu tun, die während der Woche zu kurz ist und sich nachweislich negativ auf die Entwicklung ausübt. Es ist ein Teufelskreis. Und da spielt natürlich auch die Benutzung von elektronischen Medien eine ziemlich große Rolle, vor allem wenn sie abends stattfindet. Daher kann eine gute Beleuchtung möglichst mit Tageslicht tagsüber das Wachwerden und die schulische Leistung steigern.
Habt ihr euch schon mal gefragt, was ihr für ein Chronotyp seid? Der Chronotyp beschreibt ja, ob wir eher Lerchen, also Frühaufsteher, oder Eulen, also Spätaufsteher sind. Das kann je nach Lebensabschnitt variieren. Zum Beispiel sind Kleinkinder tendenziell eher Lerchen. Bei Jugendlichen verschiebt sich das oft Richtung Eule und der sogenannte Social Jetlag entsteht, wenn ihre innere Uhr, der Chronotyp und soziale Zwänge, zum Beispiel ein Schulbeginn, nicht zusammenpassen. Das kann dann zu chronischem Schlafdefizit und schlechterer Leistung führen. Habt ihr sowas schon mal beobachtet?
Ein weiterer Aspekt, der wichtig ist und der eben zunehmend auch in den Vordergrund rückt, ist die Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen, die international, speziell in Asien, auf dem Vormarsch ist. Und zwar kann die im unbehandelten Fall bei Erwachsenen auch zur Blindheit führen. Studien zeigen, dass ein Tageslichtmangel eine wichtige Rolle spielt, neben anderen Faktoren wie intensives Arbeiten im Nahbereich sowie bekannte genetische Faktoren. Wenn nun die Tageslichtexposition sozusagen vergrößert oder verlängert wird, hat man gesehen, dass in Untersuchungen mit Schülern, die draußen unterrichtet wurden und sich mindestens während 2 Stunden draußen aufhielten, das Risiko des Auftretens einer Kurzsichtigkeit reduziert werden konnte, beziehungsweise der Verlauf der Kurzsichtigkeit verlangsamt werden konnte.
Miriam, stellen wir uns vor, ich bin Patientin und liege nach einer Operation mehrere Tage im Krankenhaus. Welche konkreten Unterschiede siehst du bei der Genesung, also bei meiner Genesung, wenn mein Zimmer jetzt zum Beispiel eine gute oder eine schlechte Tageslichtversorgung hat? Das würde ja sozusagen zeigen, wie wichtig Licht für unsere Gesundheit ist, oder?
Also ein Messpunkt für die Genesung ist zum Beispiel eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer bei gleichen Behandlungsmethoden. Eine größere Studie mit über 80.000 Patientinnen hat zum Beispiel im Nachhinein gezeigt, dass sie haben geschaut, wie lange die Aufenthaltsdauer war, wenn Patienten oder Patientinnen nahe des Fensters gelegen sind und verglichen mit denen, die eben bei der Tür gelegen sind, also wenig Licht hatten. Die Ergebnisse zeigen, dass diejenigen Patienten, deren Bett beim Fenster waren, im Schnitt einen Tag früher entlassen werden konnten. Was natürlich für die einzelne Person nicht viel erscheint, jedoch gesundheitspolitisch und ökonomisch sehr wohl ein starkes Gewicht hat. Es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die gezeigt haben, dass zum Beispiel, dass sich die Aufenthaltsdauer von Patienten mit einer Depression um mehrere Tage verkürzen ließ, wenn die Zimmer nach Osten, also mit mehr Morgensonne ausgerichtet waren, im Vergleich zu einer Zimmerausrichtung nach Westen, das heißt mit mehr Abendsonne. Diese Studien wurden auch wiederholt und es wurde das gleiche Ergebnis gefunden. Oder auch, dass Patienten mit einer Depression in Räumen mit insgesamt mehr Tageslicht, kürzere Aufenthaltszeiten haben. Das heißt, wir wissen, dass über 80% aller unserer Gene innerhalb von 24 Stunden rhythmisch aktiv werden. Und zwar diese zirkadian regulierten Gene, die regulieren natürlich alle anderen Stoffwechselfunktionen und auch die Regulation von Hormonen und Botenstoffen, die wichtig sind für die Stimmung und das Wohlbefinden. Die zirkadiane Rhythmik wird also nicht nur durch die, zum Beispiel in Krankenhäusern, durch die Krankheit und den Eingriff selbst, sondern auch durch die Narkose oder die verabreichten Medikamenten, die Schmerzen und den auch gestörten Schlaf beeinträchtigt. Wenn zu wenig Tageslicht vorhanden ist oder eben auch zum Beispiel eine konstante Beleuchtung, wie zum Beispiel auf einer Intensivstation, dieser Mangel an einer guten Beleuchtung im Krankenhaus, die verstärken natürlich die Wirkung zusätzlich. Das heißt, dieser Teufelskreis der zirkadianen aus dem Gleichgewicht kommen, aus dem Takt geraten der inneren Uhren, die wird verstärkt. Und dies heißt natürlich, das kann man auch zeigen, dass Heilungsprozesse länger dauern, aber auch, dass Medikamente unter Umständen eben nicht zum optimalen Zeitpunkt gegeben werden können und sie dadurch weniger Wirkung entfalten können oder eben auch mehr Nebenwirkungen. Tageslicht oder Lichttherapie bei Patienten im Krankenhaus, die können auch akut den Schlaf verbessern und die Schmerzen senken oder die sogenannte chronische Müdigkeit bei Krebspatienten verringern.
Dieses Thema betrifft ja auch alle, die zum Beispiel in sozialen Einrichtungen leben, zum Beispiel Pflegeheime oder Seniorenzentren. Viele Menschen leben dort ja jahrelang. Wie wirkt sich die Lichtqualität auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden aus? Gegebenenfalls vielleicht sogar ihre Lebenserwartung.
Es gibt Studien, die zeigen, dass bei Menschen mit Demenz beispielsweise die Schlaffragmentierung, das heißt der häufig unterbrochene Nachtschlaf, sich verbessert. Diese abendliche oder tagsüber auch auftretende Angetriebenheit, die häufig ist bei diesen Patienten, dass die reduziert werden kann mit einer guten Beleuchtung und dass sich die Wachheit, die Stimmung und die Lebensqualität verbessern kann. Es gibt auch Ansätze, die eben zum Beispiel, es geht alles Richtung Taktgeber von außen, weil bei Menschen mit Demenz sterben eben diese Zellen der inneren Uhren auch, die gehen zugrunde. Das heißt, es ist wichtig, dass ein äußerer Taktgeber sozusagen vorgeben kann, wann ist Tag und wann ist Nacht. Wir haben zum Beispiel eine Studie durchgeführt, wo wir eben so eine Simulation mit elektrischer Beleuchtung der Morgen- und der Abenddämmerung gemacht haben und gesehen, dass sich eben auch hier positive Effekte auf die Stimmung gezeigt haben. Es ist in meinen Augen auch wichtig, und ich möchte das auch immer betonen, wenn ich über diese Patientengruppe spreche, es gibt bei neurodegenerativen Erkrankungen keine kausale Therapie. Und darum erscheint es mir sehr wichtig, dass möglichst eine Integration aller bekannten nicht-medikamentösen Mitteln, und dazu gehört das Licht und die Tageslichtexposition, eingesetzt wird, damit die Lebensqualität von diesen Patienten erhöht werden kann. Es gibt natürlich noch andere Dinge, die man tun kann, beispielsweise ein Spaziergang draußen. Damit werden auch ganz viele andere Faktoren sozusagen erfüllt, nämlich soziale Interaktion, Bewegung und natürlich frische Luft, aber eben auch das Tageslicht. Das heißt, man könnte eigentlich sehr vieles mit einfachen Mitteln herstellen. Aber es kommt auch noch bei diesen Patienten oder insgesamt bei Patienten in sozialen Einrichtungen auch noch dazu, dass sie eben häufig andere Krankheiten noch haben und auch Medikamente einnehmen müssen.
Das natürliche Licht ist ja zum Beispiel in Krankenhäusern durchaus bisweilen baulich begrenzt. Oder das ist jetzt nicht die erste Einwirkung, die man macht im Bestand, sagen wir mal so. Wie kann man gewährleisten, dass da die Versorgung ausreichend ist? Und welche Erfahrung hast du vielleicht mit künstlichem Licht oder künstlichen Lichtinterventionen gemacht, die das Tageslicht versuchen nachzuahmen oder zu simulieren?
Es stimmt eben, dass die meisten Krankenhausbetten zwar Fenster haben, aber eben nicht alle Patienten in deren Genuss kommen. Vor allem, wenn es dann noch heiß ist im Sommer und dann wirklich eben die Jalousie zugemacht wird, dann herrscht auf diesen Betten, die nicht beim Fenster sind, wirklich Dunkelheit. Wir haben das beispielsweise in einem Krankenhaus in Auckland gemessen und die Unterschiede sind wirklich sehr groß. Es gibt die Möglichkeit, mit elektrischer Beleuchtung eine genügend biologisch wichtige oder hinreichende Beleuchtung da anzubringen. Es ist auch möglich, dass keine Blendung entsteht. Und es gibt meines Wissens ein gutes Beispiel, das ich selber kenne und da ich auch in Berlin gearbeitet habe, die eben an der Berliner Charité sich seit Jahren für Verbesserungen, nicht nur in der Beleuchtung, überhaupt in den Bedingungen für Intensivpatienten einsetzt. Wie können wir eine Beleuchtung kreieren, die biologisch sinnvoll ist, also einen natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus fördert bei diesen sehr, sehr schwerkranken Patienten, unter Vermeidung von Blendung? Das ist auch ganz wichtig, weil Sie können sich vorstellen, die liegen im Bett auf dem Rücken meistens und da kann man natürlich nicht eine normale Deckenbeleuchtung ganz hell machen. Das heißt, es muss eine indirekte Beleuchtung sein. Sie darf auch nicht so hell sein, dass eben eine Blendung stattfindet. Und sie muss vor allem auch nachts reduziert werden. Also in anderen Institutionen geht das auch. Also warum kein Spaziergang im Freien, auch in Krankenhäusern? Ich habe gesehen, dass in Auckland beispielsweise wurden Intensivpatienten mit den Betten hinausgefahren in den Park. Das heißt, das wäre auch etwas, weil sich das alles auf den Schlaf auch auswirkt und ein guter Schlaf für ganz viele Dinge wichtig ist. Zum Beispiel auch, was ich auch noch wichtig finde, die Fähigkeit eben soziale Kontakte zu knüpfen. Das ist jetzt bei älteren Menschen eher vielleicht ein Problem. Aus meiner Sicht ist es auch wichtig, wirklich mit den Lichtplanern zusammenzuarbeiten, möglichst früh. und versuchen, eine Benutzeruntersuchung zu machen, vorher und nachher. Und diese eben auch auf andere Faktoren, beispielsweise die Sturzgefährdung, auszudehnen. Weil es ist immer schwierig, Gelder zu rechtfertigen, um eine Beleuchtung zu verbessern. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir Zahlen bringen, die eben zeigen, dass durch diese Kosten, diese zusätzlichen Kosten für eine bessere Beleuchtung, für mehr Tageslicht, dass eben dann auch bestimmte andere Kosten im Gesundheitsbereich reduziert werden können. Und ich denke, das ist wirklich wichtig. Und mein letzter Punkt wäre noch, dass man eben sagen kann, es fehlen heute so ein bisschen die Beleuchtungssysteme, die elektrischen Beleuchtungssysteme, die das Tageslicht sozusagen nicht einfach ersetzen, sondern vielleicht ergänzen und dadurch auch energiesparender funktionieren können. Das heißt, bei schlechtem Wetter oder im Winter morgens oder abends zusätzlich eingeschaltet werden.
Würdest du sagen, dass deine Arbeit, deine Erkenntnisse für Planerinnen und ArchitektInnen sehr gut und wichtig sind und, wie du vorhin erwähnt hast, möglichst früh eingebunden werden sollten, vielleicht mit Vorher-Nachher-Studien?
Ja, auf alle Fälle. Zum Beispiel bei Tageslichteinfall. Dort kann man natürlich nicht erst, wenn das Haus gebaut ist, sozusagen entscheiden, wie viel Tageslicht reinkommen soll. Das heißt, da wäre es gut, wenn man sich überlegen würde, wie könnte man diesen Aspekt günstig beeinflussen in der Erbauung des Gebäudes oder auch wenn es renoviert werden würde oder beispielsweise, wenn man zusätzliche Einbauten oder Umbauten eben macht. Das kann man auf verschiedene Weisen tun und es gibt auch mittlerweile gute Mittel, um das ein bisschen zu simulieren. Das heißt, man kann sich schon überlegen, ja, wie viel Tageslicht kommt da rein, wie viel wäre sogar am Auge. Man kann das sogar berechnen dann. Man kann auch dann schauen, ja, ist es auch sinnvoll, wenn da so viel Licht reinkommt? Wie gehen wir damit um, wenn es zu hell wird? Wie können wir eine gute Tageslichtverfügbarkeit schaffen, ohne dass eben Blendung herrscht und ohne dass es zu warm wird. Das ist bei uns jetzt eher weniger das Problem, aber in Bereichen, in geografischen Lagen, wo es eben sehr heiß ist, da spielt das eine große Rolle. Das sind alles Fragen, aber ich denke, es wäre wichtig, dass zumindest die physiologische Seite, die wir jetzt wissen und wir kennen auch die Bedeutung, wir kennen die Wichtigkeit, dass die wirklich auch zusätzlich und mehr in Zukunft hinzugenommen wird und konsultiert wird zumindest.
Sehr gut. Das heißt, deine Arbeit in der Daylight Academy und in den Gremien, wo du überall mitarbeitest, die ist sinnvoll und wichtig und muss eigentlich noch viel mehr werden.
Dann würde ich ganz gern noch zum Abschluss auch fragen, was würdest du dir wünschen, wie wir in Zukunft mit Tageslicht in den Einrichtungen, die wir heute besprochen haben, umgehen? Was ist deine Vision?
Meine Vision ist, dass in sozialen Einrichtungen das Tageslicht, der Aufenthalt draußen ein selbstverständlicher Bestandteil des Tagesablaufs würde, wie auch beispielsweise Temperatur und Luftqualität. In Schulen würde dies bedeuten, dass der Unterricht teilweise wirklich draußen stattfindet und zumindest die draußen wirklich stattfinden sollten, die Pausen. In anderen sozialen Einrichtungen würde ich mir wünschen, dass der Aufenthalt draußen sozusagen zum therapeutischen Programm gehört. Und zusammenfassend wünsche ich mir, dass das Wissen um das Tageslicht und seinen Einfluss auf die Gesundheit, Stichwort Chronomedizin und zirkadiane Gesundheit, in die Praxis, in den Unterricht und die Lehre eingebaut werden.
Die Chronomedizin passt Therapien, Behandlungen und Medikamentengabe zeitlich an die innere Uhr der PatientInnen an. Das Ziel ist es, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu optimieren.
Dass dabei auch die vorhandenen Mittel, die wir schon haben, auf technischer, personeller oder auch gesetzgeberischer Seite möglichst nachhaltig eingesetzt werden, um den Tageslichtzugang zu ermöglichen und langfristig zu erhöhen. Das heißt, so etwas wie das Recht auf Tageslicht für alle müsste verankert werden.
Dankeschön, das war jetzt wirklich großartig. Was mir besonders hängen geblieben ist aus dem Gespräch gerade eben, ist, wie wenig Beachtung und Bewusstsein diesem wichtigsten Zeitgeber Tageslicht eigentlich entgegengebracht wird, der aber doch, wenn man die Studien, die du genannt hast, betrachtet, einen wahnsinnig wichtigen Einfluss hat. Normalerweise merken wir es nicht, dass Tageslicht uns diesen Rhythmus vorgibt, aber wenn wir aus dem Takt geraten, wenn wir besondere Unterstützung brauchen, wenn wir zum Beispiel in Entwicklung sind, wenn wir krank sind, wenn wir nicht mehr so mobil sind, gerade dann ist es doch auch wichtig, nicht nur für Lebensqualität, sondern auch für unser Gesundsein und dass wir gesund bleiben. Und da hängt so viel mit drin. Ich bin immer noch sehr beeindruckt. Und ich möchte noch mal kurz auf die drei Ebenen zurückkommen, die du am Anfang genannt hast. Nämlich erstens das Verhalten. Wie kann ich mich verhalten? Dann zweitens der Einfluss der gebauten Umgebung, wie der mich beeinflusst im Hinblick auf Tageslichtversorgung. Und drittens die politische und gesetzliche Lage, die vorgibt, welche Rechte ich habe, wie ich versorgt bin mit Tageslicht, dass die wichtige Faktoren sind. Und wie schön es eigentlich wäre, wenn dieser für uns selbstverständliche Faktor doch auch ein selbstverständlicher Faktor im Hinblick auf unsere Gesundheit wird von außen. Also dass auch in einer Therapie Tageslicht als therapeutischer Faktor mit einberechnet wird, als therapeutische Maßnahme. Und das schaffen wir, glaube ich, nur durch Wissen, durch Wissensvermittlung und dadurch, dass du da bist, Miriam, und mit uns sprichst. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Miriam. Wir haben wahnsinnig viel erneut gelernt. Es hört nicht auf. Es ist faszinierend. Vielen Dank.
Vielen Dank euch. Ich finde es wirklich eine super Sache, dass ihr das macht. Und ich denke auch, das Thema erlaubt es und macht es nötig, dass es richtig breit ist. Tschüss.
Tschüss.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr auf unserer Website. Bewertet uns gerne auf iTunes und sonst, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf eure Fragen und Feedback jeglicher Art. Lichthören ist ein gemeinsames Projekt der Lichtgesellschaften Österreichs, Deutschlands und der Schweiz.